Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich auf das heutige Gespräch. Ich habe jemanden am Start, mit dem ich schon mal hier gesprochen habe. Werde ich einfach mal in den Shownotes verlinken, die etwas ältere Folge, weil da ging es um ihn und was er so treibt und tut und denkt und auch um sein Buch Die KI-Nation, kann ich übrigens empfehlen. Werde ich auch mal in den Shownotes noch reinhängen. Und einige von euch werden natürlich jetzt schon wissen, wer heute hier zu Gast ist. Es ist Fabian Westerheide. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Fabian. Hi.
Ja, hi Gero. Danke fürs Wiedereinladen.
Sehr, sehr gerne. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über Events. Also diejenigen, die hier öfter zuhören, die wissen ja, dass ich durchaus mit Embrace ja auch Events mache, insbesondere das Embrace Festival, und das eint uns, Fabian und mich, denn er macht natürlich auch ein Event, vielleicht sogar das Event zum Thema künstliche Intelligenz, die Rise of AI Konferenz. Die findet am 14. Mai in Berlin statt und auch virtuell. Ich werde das erste Mal da sein im Mai, freue ich mich sehr drauf und danke auch nochmal für die Einladung, lieber Fabian. Und lass uns doch einmal inhaltlich darüber sprechen. Was machst du da? Wie ist das Ganze entstanden? Was ist der Gedanke dieser Konferenz? Wer ist die Zielgruppe etc. pp.
Ja, ich habe, glaube ich, vor 10 Jahren hatte ich ein Meetup gemacht, ja, im Seabase. Und das hieß The Singularity is Near. Ich hatte gerade Ray Kurzweil gerissen. Und übrigens, mein Hund ist bei mir heute, so ist das im Familienbetrieb, ja. Und deswegen ist der Hund als Background Noise dabei. Also ich habe ein Meetup gemacht vor über 10 Jahren. Und weil das Thema KI damals so in der Forschung wieder aufploppte. Das war so die erste Welle vor dieser großen Welle. Und dieses Meetup funktioniert. Da haben sie mich gemeldet, machst eine Bühne. Und dann habe ich halt im Beta-Haus einen Raum gehustelt. Und dann kamen auf einmal 50 oder 100 Leute und waren auf der Warteliste. Und dann haben wir wieder eingemacht. Waren 2000 Leute auf der Warteliste. Das Thema war voll heiß. Und meine Frau meinte da, ich meinte, so, kannst du mir helfen, die ist Eventmanagerin. Mhm. Und dann haben wir daraus eine Tageskonferenz gemacht. Dann haben wir 2016 und 2017 die erste Konferenz gemacht im Deutschen Technikmuseum, wo auch der Zuse-Computer, der Z4, steht. Und ich glaube, sein Enkelkind hat dann die Konferenz als Schirmherr auch betreut. Also so Nostalgie. Und seitdem haben wir es jedes Jahr bis auf die Corona-Jahre durchgezogen. Und sind diese Wellen durchgegangen, weißt du, wir sind von 50 Leuten auf 1000 gewachsen, hätten während 2020 für 2000 Leute eine ganze Woche gemacht mit Messe.
Wahnsinn.
Dann kam der perfekte Sturm.
Ja.
Dann hatten wir es mit 2000 Leuten virtuell, mit Studio nachgebaut und allem drum und dran. Ja, und dann haben wir wieder neu angefangen mit 200 Gästen, invite only, extremst kuratiert, 2 Bühnen. Und jetzt sind wir so bei 300 Gästen, eine schöne, feine Runde. Also da kommen 300 der einflussreichsten und führenden Köpfe der KI aus der Politik. Wir reden von Staatssekretären, Ministern, Abgeordneten. Es kommen die Spitzenleute von Nvidia, von Meta, von OpenAI. Aber auch der Mittelstand ist da. Und alle anderen, die sich mit KI beschäftigen, die Ökosysteme, die Multiplikatoren, also auch Leute wie du, die an den Schnittmengen dran sind und das Thema auch verbreiten und betreiben. Und sagen wir mal, teilweise zwischen 100% sich dem Thema committen und 50%. Irgendwo dazwischen.
Ja, spannend. Ich finde das bei dir so spannend, weil das Thema, das Verbinde, ist halt KI. Es ist jetzt kein Branchenevent, wo man sagen würde, ne, wie bei uns zum Beispiel, da kommen die HR-LerInnen zusammen und reden natürlich auch über KI, aber hier steht sozusagen das Thema selbst im Fokus und daher ist es komplett übergreifend, Politik, alle möglichen Branchen.
Das, ja, ist es ein Branchenevent, ich sage, das Ökosystem trifft sich. Also ich denke an Ökosystem. Das heißt, alle, die sich mit KI im Ökosystem beschäftigen, das sind die ganzen Hubs, die es machen, die Politiker, die Investoren, die Fonds dafür haben. Also es kommen die Startups dazu. Und es ist halt keine Sales-Messe, wo du sagst, ich verkaufe mein Vertical. Ja, ich verkaufe nicht eine Lösung an HRler, sondern es sind auch HRler da, 3, 4 Headhunter, Leute, die KI intern viel verwenden. Also es sind auch Leute aus dem Recruiting-Segment da. Aber dann, weil die Technologie uns alle verbindet und die Thematik. Ich habe auch, wir steigen mal ein, das Thema dieses Jahr ist Good News from Europe. Ja, ich bin da der Optimist eher. Warum? Alle Gäste vereint die positive Perspektive auf die Zukunft, dass wir es noch gestalten können. Also Good News from Europe, da ist dann der Peter Salin da, der hat an AMD seine Firma verkauft für 600 Millionen aus Finnland. Jonas Andrules von Aleph Alpha ist da. Larissa Holzki vom Handelsblatt, ja, die machen, dann kommt aber jemand von Meta aus Asien, aus Hongkong. Dann haben wir jemanden von DeepL da, also so die renommierten Firmen. Und dann steigen wir ein mit den Politikern ins Thema. Is it good news from Germany? Fragezeichen. Mhm. Ja, wo stehen wir gerade? Also wir haben zwei Vertreter aus den Koalitionsverhandlungen da. Wir haben also destined Regierungsvertreter dabei, so ungefähr. Die können uns dann erzählen, wie wollen sie, aus dem Koalitionsvertrag steht drin, wir wollen eine KI-Nation werden, wie kriegen wir das hin? Und am Ende geht's dann zum Beispiel auf die, ich nenne es mal, gesellschaftlichen Themen. Wie kriegen wir KI positiv verankert in der Gesellschaft? Wie kriegen wir das Narrativer, das Storytelling besser hin? Und das ist so zum Beispiel so ein Bogen, den ich abbilde. Und da gibt's natürlich jede Menge Anwendungsthemen, für jeden, der es interessiert, von Skalierung zur Sicherheit, zu feministische KI, zu KI in Kunst. Also ich nenne es mal so ein bisschen Longtail.
Der Hund meldet sich. Wer
ja, der Hund meldet sich.
Offensichtlich auch ganz spannend.
Ja, ich lasse den mal, ich lasse den nur von der Leine. Und dann kann er wenigstens hier rumlaufen.
Alles klar. Na, finde ich ein spannendes Programm und auch sehr übergreifend. Freue mich wahnsinnig darauf. Gibt es da Themen, die dich ganz besonders mitreißen? Ist natürlich immer blöd. Ich kriege die Frage manchmal selber auch gestellt und irgendwie findet man ja das Gesamtprogramm klasse und jeden einzelnen Speaker, jede einzelne Speakerin. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was ganz persönlich dich gerade ganz besonders interessiert oder so.
Also das Programm ist für mich wie als Koch so ungefähr wie so ein 10-Gänge-Menü. Mhm. Ja, und da ist für jeden was dabei und jeder mag einen anderen Gang mehr. Und das ist für mich alles abgestimmt. Eins habe ich nicht erwähnt, was ich mal besonders finde. Wir haben das Thema Software-Defined Defense. Da kommt der Generalmajor Bodemann und Fleischmann und sprechen mit dem Jörg Hesselbart über, wie kriegen wir halt KI und das Militär verbunden. Ja, das habe ich letztes Jahr mit General Vetter schon auf der Bühne gehabt. Wie öffnen wir das Ökosystem dafür? Diese extrem große Säule, wo auch viel Budget drin ist, die jetzt sich aufbaut, mit der KI rechtzeitig zu verbinden. Warum? Weil mir das Wohl Deutschlands und Europa schon immer wichtig war, habe ich diese Themen schon immer gehabt. Und die werden halt, die sind nicht im Livestream, da kannst du also einer von 20 Gästen rein, setzt dich rein und kannst halt direkt mit dem General sprechen darüber, was brauchen die, was brauchen wir. Ja, also unter so 20 Augen Gespräche. Und das finde ich immer schön. Das ist so meine Art, dieses Thema mit reinfließen zu lassen. Aber es ist nicht eine reine Militärveranstaltung, sondern es ist einfach ein Teil davon geworden, wie wir darüber reden, auch über KI und Entbürokratisierung in der Verwaltung. Das ist trocken, aber wichtig.
Ja, total. Also da sind wir relativ schnell auch bei den ganzen HR-Tech-KI-Themen, die mich halt interessieren und auch begeistern. Aber lass uns mal kurz nochmal bei dem Optimismus bleiben. Mir gefällt das gut. Aber der Blick jetzt gerade bei dem, was in den USA passiert, der müsste ja eigentlich noch stärker Richtung Europa gehen. Und vielleicht ist das auch eine riesengroße Chance, die wir gerade erleben, ne? Zu sagen, okay, dann lass uns jetzt mal auf unsere eigenen Stärken besinnen. Und für mich, so ein bisschen, ich bin ja kein KI-Experte, draufgeschaut, denke ich immer, wäre nicht ein erster Schritt wirklich selber anzufangen, aus Europa heraus starke, große KI-Player aufzubauen? Also ich meine, wenn alle mit ChatGPT arbeiten, dann wird das immer besser. Ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss?
Also die Welt, seit 10 Jahren beschäftige ich mich mit Geostrategie an der Schnittstelle zur KI. Und dass sich Systeme formen, ist ganz krass. Also wir sehen es in China, autarkes System, extrem innovativ in der Forschung, ganz klar die Nummer 1 und 2, teilweise in den Patenten die Nummer 1. Die haben eigene Modelle, die sind wettbewerbsfähig, die machen das, was die Amerikaner machen, nur günstiger und besser teilweise. Ja, also die machen da sehr Kopieren und Innovation. Wie so ein System aussehen kann. Und die Amerikaner, ich dachte lange, wir sind Teil davon. Trump macht eine Isolationspolitik, die ich unterschätzt habe, aber irgendwie im Trend ist. Und das heißt, die Europäer müssen endlich die Souveränität erreichen.
Ja.
Wir reden aber seit 20 Jahren drüber. Seit 20 Jahren haben wir zu wenig nationale Champions aufgebaut. Und jetzt in der KI zu sagen, wir machen so etwas wie Sprachmodelle, ist zu spät. Wir haben in Europa und Deutschland sehr gute, günstige Sprachmodelle. Also die sind nicht in der Spitze genauso gut. Aber es ist in der breiten Anwendung, von Jonas Andrules hier, also mit Aleph Alpha zu Xine AG. Wir haben Dutzende bis Hunderte. Wir haben Gaia X. Es gibt jede Menge Ansätze. Die sind nur nicht wettbewerbsfähig mit den Amerikanern, die Milliarden kriegen. Mhm. Also müssen wir überall, wie immer, auch unsere Nischen und Lücken finden. Und wie jedes Start-up in der Nische groß werden. Und ich glaube, da ist ganz viel Chance. Und wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir haben gute Forscher, wir haben die Firmen, wir haben die Industrie, wir brauchen die Anwendung. Und was nicht zusammengekommen ist bisher, ist dieser Wille, der Push nach vorne. Deswegen sind wir noch nicht digital. Ich sage immer, wenn der Staat digital abruft, dann werden Unternehmen auch digital. Darauf können wir nicht warten. Also müssen die Unternehmen anfangen. Und es gibt keine Ausrede. Jedes Unternehmen, je klein es ist, sollte eigentlich jetzt schon auf KI setzen. War das der Spotify oder hier ging doch letztens so ein Paper bei mir durch die rüber, wo im Endeffekt gesagt, eigentlich ist jede Firma AI first. Und auch wir benutzen, ich benutze KI inzwischen jeden Tag stundenweise. Richtig, richtig viel. Verschiedensten Arten. Und je kleiner die Firma ist, desto mehr KI verwenden. Und da gibt's keine Ausrede. Das ist jetzt möglich.
Das ist natürlich logisch, dass du als Mensch, der sich schon lange damit befasst, genau das sagst. Das kann man auch lesen an vielen anderen Stellen und hören in vielen Podcasts. Ich frage mich nur immer, warum das im Mainstream dann noch nicht so ankommt, wie es ankommen müsste. Weil,
aber wer ist Mainstream? Ja, wir sind doch hier erstmal B2B.
Also ja, aber ich rede jetzt zum Beispiel von den ganzen kleineren Mittelstandsunternehmen, wo ich schon das Gefühl habe, da sind noch ein paar Meter zu gehen. Ich gucke ja immer aus der HR-Tech-Brille drauf, aber auch da mit KI. Da habe ich nicht das Gefühl, dass die Digitalisierung schon wirklich weit vorangeschritten wäre. Ne?
Man kann KI auf zwei Arten verwenden. Das eine ist sofort ad hoc Marketing, ChatGPT benutzen, Bilder gestellen. In der Marketingabteilung, Recruiting, die Texte schreiben, man kann sich ein GPT bauen, lokal installieren, klar. Das kostet nichts. Und man kann die Bewerberdaten reinpacken und sie neutral analysieren lassen zum Beispiel, das geht. Oder man geht über den Einkauf und kauft sich eine ordentliche Software as a Service und da gibt es jede Menge Firmen, die integrieren das und eine gute KI ist dann unsichtbar. Dann benutzt man ein Dashboard, ein Tool, ein Bewerbertool und hat KI-Features drin, die GDPR-compliant etc. sind. Sondern das sind einfach zwei einfache Wege. Jedoch, das Bewusstsein dafür zu haben, stimme ich dazu, ist ein Kulturthema. Das ist ein Kulturthema. Ich rede mir den Mund fussel, ich habe ein Buch drüber geschrieben, Leute, wir müssen digital aufwachen. Und KI eigentlich erst einsetzen, wenn alle Schritte vorher schon gegangen sind, nämlich seine Prozesse zu verstehen und bereit sein, die zu digitalisieren und zu automatisieren. KI ist die Automatisierung. Deswegen funktioniert ja KI gut in der Fabrik, wo die Maschinen schon Maschinen sind. Mhm. Und deswegen sind die Tech-Unternehmen so erfolgreich, weil sie mit Daten arbeiten. Und Datenströmen und keine physischen Produkte.
Ja, ich fand nur gerade interessant, was du eingangs gesagt hast. Also je kleiner du bist, so habe ich es verstanden, desto eher sozusagen hat es total Sinn, es einzusetzen. Würde ich ja auch so sehen. Aber was glaubst du, wo sind dann die Hinderungsgründe, dass das nicht wirklich massenweise so passiert?
Angst. Also das Erste ist, einen Fehler zu machen in der Firma. Ja, das ist dieses Entrepreneurial Mindset. Einfach Tools runterladen, testen. Das kostet nichts, ja. Einfach testen und mit ChatGPT zum Beispiel anfangen. Ich nehme es als Beispiel, eins von vielen. Man kann auch Po.com nehmen und hat alle oder so drin. Bilder allein für LinkedIn mal testen, ja. Seine Texte umzuschreiben damit. Genauso wie ich DeepL benutze. Ich gebe keine E-Mail mehr raus, die ich nicht vorher einmal durch ein Tool gejagt habe. Allein um meine Legasthenie gegenzusteuern. Mhm. Also erstmal testen und den Mut haben und nicht Angst zu haben, Fehler zu passieren. Ja, also so, und auch die Texte, die rauskommen, man muss immer Sachverstand haben, alles gegenlesen. KIs lügen, aber auch Praktikanten machen Fehler. Und die KI wie einen Praktikanten anzutrainieren, ist auch so als Werkzeug zu sehen. Und das ist diese Neugierde und diese Neugierde im Leben zu behalten, immer wieder weiter dazulernen. Ich habe mit einem Abgeordneten gesprochen heute Morgen. Der schreibt gerade ein Paper über KI und Aufwachen. Dann habe ich gesagt, du, ich habe dein Paper in den GDPR reingepackt, hier ist mein Feedback und dem stimme ich zu. Da sah seine Antwort, ja, du bist ja vom Fach, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Aber er reguliert KI. Ja, und da fing es schon wiederum an und da sagt er, sag ich, seine Kinder können das schon. Ich sagte, nee, du musst das auch können, weil einfach Neugier, ewig lernen. Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen.
Ah, ich finde das schön, wie positiv du gerade darüber redest. Ich finde das ja eher gruselig, dass jemand KI reguliert, aber selbst offensichtlich in der praktischen
Anwendung keine Ahnung hat. Ich hatte die Minister auf der Bühne. Unser Minister für Digitale steht auf der Bühne und auf Nachfrage, wie viel KI benutzen Sie, sagt er oder sie, Klammer, wir dürfen in unserem Ministerium keine dieser Tools verwenden. Auf private Frage, ob er es schon mal genutzt hat, war eine andere Antwort. Mhm.
Ja gut, also da ist also ganz, ganz viel zu tun. Lass uns noch mal kurz zurück zur Rise of AI kommen. Super Narrativ, dem ihr da folgt, mit dieser positiven Konnotation, auch für Europa, finde ich total klasse. Lass uns mal kurz über Formate reden. Ihr habt ja zwei Stages.
Die Meta-Stage
und die Applied-Stage. Applied AI-Stage. Und dann habt ihr aber auch noch weitere Formate. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen.
Genau, also Meta-Stage ist und Applied sind beide im Livestream. Den Livestream bieten wir kostenlos an. Auch da übrigens wie immer eine Mischung. Wir haben ein Kameramann, Schnitt, Regie, aber ich glaube 6 Kameras, die teilweise von der KI Object Detection drin haben. Das heißt, ein bisschen KI hilft dem Kameramann, 6 Kameras zu steuern.
Bietet ja, ihr, also übertragt ihr alle Programmpunkte?
Ja, wir übertragen die beiden Bühnen live. Ja, ja. Da kann man sich anmelden, ja. Kostenfrei, ist mir wichtig. Das letztes Mal waren es 60 verschiedene Nationen. Da sind alle Leute von Neugierde, von Politikern, also da ist alles Mögliche drin, bunte Mischung. Besonders, weil man sich das auch die Häppchen hinterher angucken können. Auch da nutzen wir jetzt eine KI, die dann später hoffentlich alles verwertet und man kann mit dem Bot dann chatten und fragen, was ist passiert und welche Vorträge sollte ich mir nochmal angucken.
Sehr cool.
Ja, das entwickelt eine Berliner Firma namens Meet You, ja, mit dem wir dann zusammenarbeiten. So, wir haben Offline-Formate. Es fängt morgens um 9 an mit den Topic Tables, 10 Stück, verschiedene diverse Themen. Da ist mein Highlight ein autistischer ADHSler, der darüber spricht, warum das genial ist, um KIs zu bedienen. Also der seine, ich nenne sie mal, kognitiven Talente perfekt mit der KI kombinieren kann. Also weil er auf einmal 24 Stunden eine Intelligenz nutzen kann, die einfach viel schneller ist als andere Menschen. Ja. Ganz spannend zum Beispiel, das ist ein offenes Format, du nimmst dir dann Frühstück, übrigens Longevity-Frühstück von Brian Johnson inspiriert, ja, ist meiner Frau wichtig, Veronika, und nimmst dir dann Frühstück, stellst dich an den Tisch dran. Und dann gibt es parallel noch, ich nenne es mal Workshop-Formate. Wir haben 2 Live-Podcasts. Digital, Zurück in die Zukunft und Tech-Tales. Und da kannst du dich reinsetzen und beim Live-Podcast mitnehmen. Das sind halt Sonderfolgen. Und wir haben halt nochmal, ich nenne sie mal diese Breakout-Rooms, wo du halt unter 20 Augen nochmal mit verschiedenen Leuten sprechen kannst. Zum Beispiel mit Mario Brandenburg, der war jetzt Staatssekretär in der letzten Regierung. Hat also ganz schön was mitgekriegt im Bereich Forschung und KI und Bio etc. Und wenn du wissen willst, wie es wirklich läuft, setz dich rein. Das wird halt nicht gestreamt.
Und dann steht auf der Webseite noch Cognitive Lab.
Genau, das ist in der Cognitive Labs. Und wenn du auch Lust
hast... Ach, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist in der
Cognitive Labs. Und wir haben sogar Telefonboxen da und eine Deep Work Zone. Also da sind Telefonboxen drin, kannst dich reinsetzen. Und eine Zone, wo du einfach nicht reden kannst, so wie in der Deutschen Bahn so ungefähr. Ja, einfach zum Arbeiten. Plus wir haben 2 Lounges, wo du dich zurückziehen kannst. Oder Pressegespräche, weil wir ja zwei PR-Agenturen dabei und dann kannst du natürlich auch Presse vor Ort koordinieren.
Ja, sehr cool. Ja, bleibt noch die Frage zum Event natürlich. Gibt's noch Tickets? Wenn ja, wo? Soll ich das mal in die Shownotes noch reinhauen?
Wie wollen wir haben 300 Gäste und wir sind aktuell so, wir zeichnen auf, wann es halt veröffentlicht wird, so 4 Wochen vorher bei 250 und jeden Tag gehen gerade so zwischen 3 und 5 Tickets noch rein. Also ich denke mal, wir werden gut zeitig ausverkauft sein. Also einfach auf die Webseite gucken und das, was noch frei ist, ist noch frei und mich sonst einfach anschreiben. Ich mache immer irgendwas gut, ja, für die richtigen Leute. Nur bestimmte Kategorien wie das Premium-Ticket, die sind limitiert. Ja, da gibt's noch irgendwie 3 Tickets, weil dann kommt man zum Speaker-Dinner, da dürfen 10 Leute mit zum Speaker-Dinner und dann sitzt man mit 80 Speakern und 10 extra Gästen bei einem Private Fine Dine, wo ich das Seating halt selber mache und dann sitzen wir in der alten Industrie-Location. Ja, weil halt so 100 Jahre alte Technik und dann reden wir über KI, da habe ich mal Spaß dran.
Ja, man sieht's ja an. Ist ja ein akustischer Podcast in meinem Fall, aber wir sehen uns gerade, die Augen leuchten. Das ist sehr gut. Okay. Ja, spannend. Finde ich interessant. Ich finde auch, hört sich erstmal so an, auch in schwierigen Zeiten wie diesen läuft das Thema, läuft eure Konferenz, findet statt. Also bei uns im Umfeld haben ja Marktteilnehmer gerade quasi den Laden dicht gemacht. Es gibt erste Events, die gar nicht stattfinden dieses Jahr. Finde ich schade, muss ich ganz ehrlich sagen, und hoffe sehr, dass wir in anderes Fahrwasser wieder kommen. Ne? Also die Leute überlegen sich sehr genau, wo sie hingehen, was sie machen.
Corona hat viel kaputt gemacht, die Pandemie. Mhm. Dann sind wir stark wieder rausgekommen als Eventbranche. Wir beide machen ja Events als, ich nenne es mal Nebenberuf, als ein Teil unseres Lebensstils ist so ungefähr.
Ja, kann man. Aber man ist schon ein bisschen bekloppt, wenn man es macht. Man muss schon sehr, sehr auf das Thema stehen. Ne?
Also wir machen es, weil es hier nicht ums Geld geht.
Ja, wir machen das. Geld verdienen können wir damit auch nicht.
Davon wird man nicht reich. Es muss sich immer tragen. Und ich habe im KI-Segment den Vorteil, wir machen das, versuche ich nicht über Wachstum zu gehen. Ich versuche nicht mehr Tausende zu erreichen. Also ich gehe nur über Qualität. Das funktioniert. Und B, ich habe aber Wettbewerber. Es kommt die GitEx aus Dubai, ein großer Veranstalter. Die wollen eine 30.000 Leute Messe machen über KI eine Woche später. Mhm. Ja, die verschenken die Tickets natürlich. Ja. Und dann gibt's in Heilbronn mit dem Handelsblatt zusammen, glaube ich, auch ein KI-Tech-Summit. Die wollen sowas wie das World Comic Forum nach Berlin, nach Heilbronn bringen. Ist auch eine Woche später. Steht auch dann im Wettbewerb der Attentions. Weil die Speaker und Gäste natürlich auch, du kannst nicht jeden Tag ein Event, und der Mai ist ja voll davon, auch der Juni ist voll davon. Das heißt, wir konkurrieren hier mit der Attention der anderen, auch bei Partnern. Wir hatten ja vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe ja gesagt, wir liegen, man spürt die Industrie in Deutschland, dass die zögerlich ist. Die Leute haben weniger Ressourcen, weniger Zeit, weniger Budgets. Das heißt, die Leute sind gehemmter. Ja, es ist nicht so ein Run, auch auf KI, so wie noch die zwei Vorjahre. Es hat ein bisschen abgenommen. Aber auf der Partnerseite haben wir auch drüber gesprochen, sind wir beide zufrieden. Und muss ich sagen, die Firmen haben Events auch besser verstanden, dass das der Art ist, um Netzwerk und Sales zu machen. Also ich habe viele, ich nenne es mal Budgets, die früher auf Messen gingen, sind teilweise jetzt auch auf Events gelandet. Und wir kommen auch in die Budgets rein aus den Communications-Abteilungen. Also was bei uns auch hilft, ist natürlich die Schnittmenge zu der Politik und der Medien und der Journalisten, weil dann ein Unternehmen wie Meta oder auch Nvidia, da kommt dann halt nicht die Fachabteilung, sondern es kommt halt über die Communications-PR-Abteilung und Public Policy, weil das ja auch mehr Sinn macht, weil die Tech wird ja gar nicht entwickelt.
Ja,
wie bringen die dann aber die guten Leute mit?
Aber das spricht halt für das, was du auch eben gesagt hast, das Ganze eher als Ökosystem Veranstaltung zu begreifen, ne? Und jetzt nicht als Branchenevent oder so.
Wir nennen's das Klassentreffen.
Ja, ja, da sind wir übrigens auch unterwegs für unsere Veranstaltung so ein bisschen. Und auch dieser Ökosystemgedanke steckt dahinter, ne? Also auch der Gedanke, Menschen ranzuholen, die vielleicht gar nicht aus HR kommen, aber mit HR-Tech zu tun haben, Investoren, Startups sowieso, ne, ist klar. Da sind wir auch entsprechend unterwegs. Politik finde ich auch ein spannendes Feld. Gerade jetzt auch im Koalitionsvertrag steht eine ganze Menge zur Digitalisierung drin. Auch Dinge, die für HR-Tech durchaus eine Relevanz haben könnten. Digitalisierungsministerium, spannend, dass sie in solche Richtungen anfangen zu denken.
Ja, da ist ja, jetzt müssen wir gucken, wie aktuell das ist oder nicht. Wahrscheinlich Frau Professorin Senemus, der Digitalministerin aus Hessen, die ist dafür intern gesetzt, aber das wollen sie erst später veröffentlichen und dann werden wir sehen, ob es auch wirklich wird. Ich glaube, das ist eine gute Wahl für das, was die Politik sonst wählt. Auch Frau Doro Bär als Technologieministerin Forschung, ja, das ist ja ein neues Segment. Das heißt, auch Digitalisierung landet auch bei der Technologieministerin drin. Finde ich auch gut. Ja, das gibt dem Ganzen noch eine Dynamik und auch von der Altersgruppe. Wir wollten niemanden 70-Jähriges auf dem Posten wieder haben, so ungefähr. Ja. Also ich bin da bei der aktuellen Koalition viel optimistischer als noch unter Merkel-Jahren. Die haben das verstanden. Wir haben auch viel mit denen gesprochen während der Verhandlungen. Da sind auch viele Sachen eingeflossen im Positiven aus vielen Verbänden und Lobbyarbeit im Positiven für unseren Standort. Glaube ich, dass es reicht, dass wir in 4 Jahren den großen Schock verhindern? Ich glaube es nicht, weil dafür müssen die großen Reformen angestoßen werden. Dafür sind wir noch nicht. Aber die richtigen Dinge in der jetzigen Zeit, wenigstens, sag mal, wenn wir 20% richtig machen, das ist besser als nichts.
Besser als Stillstand. Also wäre sehr zu hoffen, dass ein wirklicher Fortschritt stattfindet und auch ein Fortschrittsruck so ein bisschen in diesem Land mal spürbar wird. Im Moment leider echt noch nicht.
Und ich weiß nicht, wo der hängt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich suche den. Weil wenn du auf meiner Konferenz bist, wirst du die Leute kennen, die sind alle im Forscher. Wenn ich auf deiner Konferenz bin, die haben alle Bock. Im Tech-Segment alle Bock. Aber wo hängt es in der Gesellschaft, die nicht im Podcast sind, nicht zu hören, auch nicht davon wissen, weil sie sich nicht damit beschäftigen, wo hängt es? In den USA haben wir es gesehen, wie so manche Trump-Wähler sind und wie deren, was da aufeinander clasht. Ja, da trifft halt die alternative Rechte, hat sich verbündet mit der Tech-Liberalen. So, jetzt in Deutschland haben wir nur eine alternative Rechte, aber wir haben keine Tech-Liberalen. Jedenfalls, die sind nicht verbunden, zum Glück.
Hoffentlich bleibt das auch so. Weil diese Verbindung, die macht mich wirklich sehr unruhig in den USA.
Das ist, aber gleichzeitig spannend.
Ja, da spannend.
Werden halt Krusten aufgebrochen, Systeme zerschlagen. Und als Unternehmer sagen wir, ein System, was kaputt ist, kannst du viel besser wieder Lina aufbauen. Heißt nicht, dass das ohne Leid geht. Und ich habe ganz viel Mitgefühl für die individuellen Leute, die jetzt in den USA echt auf der Straße landen, keine Gelder mehr kriegen, Unplanbarkeit. Das ist schrecklich. Das ist eine Katastrophe.
Ja, oder nicht, gerade deine gesamte Altersvorsorge pulverisiert ist, ne?
Wenn du jetzt gerade in Rente gehst, ist es gerade doof. Ansonsten Aktien sind Aktien. Wir wissen ganz genau, Zeithorizont 30 Jahre. Und wenn du in Rente gehst, dann hast du keine Aktien mehr, dann hast du Anleihen. Ja, wir wissen, dass man je nach Lebensphase das Portfolio anders aufstellt. Ich bin gerade auch blutig rot und das Portfolio meines Sohns auch. Weil ein Jahr
ist er geboren. Live. Aktien.
Aber das ist Leben.
Geht's halt gerade nicht gut, das ist so. Genau. Ja, ich freue mich drauf. Am 14. Mai in Berlin. Wir werden da keine Zeit haben zu reden. Das weiß ich, wie man als Veranstalter da eingebunden ist in sowas. Insofern sage ich jetzt schon mal Danke und sage allen, die das jetzt spannend finden, schaut mal in die Shownotes, da ist der Link zur Konferenz drin. Fabian hat es gerade gesagt, ihr müsstet schon relativ schnell sein.
Und ansonsten Rise of AI, auf Deutsch der Aufstieg der Maschinen.
Ja, ja? Finde ich geil.
Ich habe Google AdWords draufgeschaltet aufs Keyword, also wenn man es richtig schreiben kann, ja,
mit dann findet man es auch.
Dann findet man es. Und sonst, ansonsten in den Stream. Und wer noch Lust hat, tiefer einzusteigen, mein Buch kaufen, die KI-Nation, gibt's auch bei Amazon. Liefert schneller, als wenn ich selbst liefere.
Gibt's auch in den Shownotes. Super, Fabian, ich sage erstmal danke, dass du dir Zeit für SaatCon genommen hast. Ich freue mich sehr auf den 14. Mai. Wir bleiben in Kontakt und bis bald.
Bis dann.
So, das war diese SaatCon-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen SaatCon-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf SaatCon so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.